Ich habe heute ein Wort mitgebracht über Sklaven und über ihre Herren. Und da könnte man ja meinen, das ist aus der Zeit gefallen, das ist doch gar nicht mehr unsere Situation. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir davon ganz viel anwenden können, weil ich glaube, dass kein Wort in der Bibel steht, was nicht einen Nutzen für uns hätte. Und man muss es vielleicht anwenden, aber es ist wertvoll. Das steht in Kolosser am Ende vom 3. Kapitel und am Anfang vom 4. Also ich lese ab Vers 22, Kolosser 3, 22. Und dann werden wir bis 4, Vers 6 gehen, aber nicht auf einmal, so in Abschnitten, damit man sich auch merken kann, was da zu hören ist. Also wer seine Bibel aufschlagen will, die beste Bibel ist immer die eigene, in der man vertraut ist, darf das gerne tun. Ich werde aber den Text auch vorlesen. Ich lese die neue Genfer Übersetzung. Genau. Soll ich noch warten mit dem Blättern? So. Also, da schreibt der Paulus an die Gemeinde in Kolosse: Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren in allem. Und nicht nur, wenn sie euch zusehen. Tut es nicht, um euch anzubiedern, sondern aus ehrlicher Überzeugung und in Ehrfurcht vor eurem himmlischen Herrn. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus, dem Herrn. Wer jedoch Unrecht tut, wird den Lohn für sein Unrecht erhalten. Da wird niemand bevorzugt. Also, wenn man von hinten kommt, kann man sagen, das ist schön, dass Gott gerecht ist. Aber manchmal, glaube ich, hat er eine noch gerechtere Gerechtigkeit als ich selber, wenn ich mir alles so zurechtlege. Er sagt, da wird niemand bevorzugt. Es gibt kein Ansehen der Person in anderen Übersetzungen. Aber es geht ihm nicht darum, dass er manche nicht leiden kann, sondern er ist wirklich, wirklich gerecht. Genau, die Sklaven. Also ich glaube, das gilt jedem, der unter einem anderen steht. Ja, jedem Schüler in der Schule, jedem Arbeitnehmer in der Arbeit. Ich glaube, auch in der Familie gibt es, ich wünsche es euch, dass es, wenn ihr zu mehreren zusammen wohnt, dass es einen gibt, der leiten darf. Bei meiner Frau und mir ist es so, je nach Thema leitet sie oder ich. Manches kann sie einfach wirklich besser und da bin ich froh drum. Und manchmal einigen wir uns auch einfach. Also im Garten, das ist unser beider Hobby. Wenn wir uns nicht einig sind, dann machen wir es nicht. Dann warten wir ab, ob sich nicht eine Lösung findet. Genau. Also ich glaube, wir können es auf uns anwenden und wir denken an die Situation, wo wir jemanden haben, der leitet. Also, und gerade in der Familie, ich glaube, mit dem Älterwerden, meine Mutter ist 86, die ist jetzt in betreutes Wohnen gezogen. Ich glaube, es war der allerletzte Moment. Die ist auch schon umgefallen, hat sich einen Halswirbel gebrochen und nicht querschnittsgelähmt. Ich denke, da stand ein Engel daneben. Und am Montag hatte sie Besuch von der Feuerwehr, weil sie hat was auf den Herd gestellt und dann sich mit dem Rücken zum Herd gesetzt und das vergessen. Und irgendwann kommt der Hausmeister rein und hinter ihm die Feuerwehr und sie hat nichts gemerkt. Und der übernächste Rauchmelder war angeschlagen, gar nicht der über ihr, zog an ihr vorbei. Ja, und ich glaube, sie muss lernen, dass ihre Tochter sie führen darf. Weil meine Tochter ist Sozialarbeiterin, wohnt im selben Ort, kommt mehrmals die Woche. Und es ist gut so, wenn irgendwann die tragende Generation ist und wird älter, dass man akzeptiert, dass andere inzwischen mehr Übersicht haben. Nicht, weil die noch schlauer sind, sondern weil meine Kräfte nachlassen. Und da den richtigen Zeitpunkt finden, das wünsche ich uns allen. Mir auch. Die 60 habe ich auch schon geschafft. Ich gehe drauf zu. Genau. Also hier steht also gehorchen. Und ich glaube, das gilt für alles. Arbeitnehmer, Schüler und Schule, Obrigkeit in der Familie, in der Gemeinde. Ich wünsche euch, dass ihr Leiter habt. Und an anderer Stelle schreibt Paulus da, dass wir es ihnen nicht schwer machen sollen, den Leitern. Genau. Warum? Warum ist das so? Warum ist es besser, wenn man diesen Satz anwendet? Ich glaube, es gibt da noch ein geistliches Geheimnis darin. Einmal könnte man sagen, es funktioniert einfach, wenn einer leiten darf. Aber dann ist ja noch die Frage, ob das der Richtige ist, ob ich nicht eigentlich alles besser kann. Das denken ja die meisten, die rebellieren, ne? Und manchmal haben sie auch recht. Es gibt ja leider auch schlechte Leiter. Aber ich glaube, klassisch ist ja der König. Also in der Form von früher, dem durfte keiner was anschaffen. Und ich glaube, für den ist das unheimlich schwer zu akzeptieren, dass ein Gott über ihm ist. Sieht man ja im Alten Testament diese völlig maßlosen Herrscher wie Nebukadnezar oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt, aber völlig maßlos. Und Gott schickt ihm dann, dass er verwirrt ist. Und dann kommt er wieder auf den Teppich und erkennt an, dass ein Gott über ihm ist. Wenn du das nie einübst, dass du auch geleitet wirst. Ich glaube, du tust dich auch im Glauben schwer, weil Gott sollte dich mindestens mal leiten können. Und deswegen, wenn wir Stellen haben, wo wir das üben können, ich glaube auch, absolut ist vielleicht jetzt nicht unser Setting, aber dass Kinder Grenzen brauchen. Und mir tun immer die armen Lehrer leid in der ersten Klasse, wenn da mehrere Kinder kommen, die zu Hause der Chef waren. Weil das wird in der Klasse nicht klappen. Du kannst nicht 17 Chefs haben. 16 ziehen den Kürzeren. Und der Lehrer, der wird wahrscheinlich verzweifelt aufgeben. Deswegen, wir brauchen es unser ganzes Leben lang, der Auszubildende in der Arbeit. Jeder, der bei Daimler einen guten Job kriegt, der hat irgendwo einen Chef über sich. Und wenn wir das nicht gelernt haben, haben wir was Wichtiges im Leben nicht gelernt. Und ich bin überzeugt, auch im Glauben. Deswegen steht hier, ordnet euch unter, gehorcht euren Herrn. Und ich glaube, es ist auch eine geistliche Übung, die mir hilft, denn Gott möchte ich mich unterordnen. Obwohl der Mensch ja ein rebellisches Herz hat, ne? Also es geht nicht von allein. Aber ich habe inzwischen wirklich gemerkt, dass es besser für mich ist, wenn ich Gott gehorche. Also, darum geht's, ne? Und dann, er spricht dazu wirklich versklavten Menschen. Und ich denke, das ist erst auch ein hartes Wort. Die hätten vielleicht lieber gehört, lasst uns kämpfen für die Freiheit, jeder Mensch ist gleich und so. Und ich bin auch total stolz, dass viele Christen dabei waren, als das Sklaventum in unserer westlichen Welt abgeschafft wurde. Weltweit ist es nicht abgeschafft. Es gibt so viele Sklaven im arabischen Raum und in anderen Gegenden, wo man nicht so hingucken kann. Auch heute noch, wenn man noch genauer hinguckt, auch bei uns. Ich glaube, einige Frauen in den Bordellen sind versklavt. Wir nennen es nur nicht so. Aber sie sind völlig unfrei, Pass entzogen, niedrig gehalten, keine eigenen Rechte. Ja, also ich bin Christen dankbar, dass sie dafür gekämpft haben, dass die Sklaverei aufgehört hat. Obwohl ich glaube, dieser Vers steht mit Absicht in der Bibel. Beides ist richtig. Gegen Unrecht angehen, wo man es kann, die Stimme erhören, die Wahrheit sagen und jeder Mensch ist wirklich gleich. Aber ich hoffe, niemand von uns ist daheim versklavt oder in der Gemeinde. Und dann ist es richtig, wenn wir das anwenden. Und dann sagt er so als Trostwort oder als Perspektive. Er gibt uns allen eine Perspektive. Ihr wisst ja, Vers 24 könnt ihr in eurer Bibel nachlesen, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Und das klingt ja jetzt erstmal richtig gut, ne? Aber wissen wir alle, was das himmlische Erbe ist? Es klingt ja so, als wenn ihr seid als Sklaven in einer bedauernswerten Situation. Aber jetzt kommt das Tolle, ihr habt das himmlische Erbe. Er hat recht, ne? Das stelle ich nicht in Frage. Aber was ist das himmlische Erbe? Warum kann ich mich darauf so freuen? Was ist daran so wertvoll, dass ich sage, okay, das ist alle Not wert? Da gibt es keine Not mehr. Fürs Telefon wiederhole ich das. Vielen Dank für die Antwort. Ja, wisst ihr, dass ich schon geweint habe bei dem Vers am Ende der Offenbarung, dass Gott alle Tränen abwischen wird? Ich glaube, bei mir wird er ein Taschentuch brauchen, weil so viel abfällt von meinem Herzen. Da gibt es keine Not mehr, kein Leid, kein Schmerzen, kein Geschrei. Darauf freue ich mich schon. Ja, das himmlische Erbe. Das ist, einmal ist die Situation viel besser, weil es dort keine Not gibt. Und das andere ist, dass wir da überhaupt hin dürfen. Also das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Der Weg war eigentlich zugemauert. Ja, das ist ungefähr so wie im Krieg. wenn die zurückziehenden Soldaten die Brücke sprengen. Man kommt nicht mehr rüber. Die Brücke war gesprengt durch die Sünde von Adam und Eva. Kein Rüberkommen mehr. Und dass wir wieder eine Brücke haben, so eine kleine, aber feine Hängebrücke, die heißt Jesus, der Glauben an Jesus, das ist ein Geschenk. Wir kommen wieder rüber. Wir haben ein himmlisches Erbe, wir haben einen Teil an der Ewigkeit, einen Teil an diesem Paradies, sagt die Bibel, an dieser neuen Welt, wo es keinen Schmerz und kein Leid mehr gibt und wo Gott in unserer Mitte wohnen wird und wir werden sein Volk sein. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn man in der Bibel über so eine Stelle stolpert wie hier. Ihr wisst ja, dass er mit dem himmlischen Erbe belohnt wird, dass man mal überlegt, was ist das eigentlich? Weil die Bibel sagt ja, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wenn wir große Geschenke haben und gucken sie nie an, verlieren sie ja den Wert für uns. Deswegen ist es gut, wenn wir uns erinnern, das himmlische Erbe, das ist wirklich so sensationell gut. Auch wenn mich Gott hier durch schwierige Zeiten führt, Psalm 23, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, ja. Das Ziel, Gott bringt mich ans Ziel, das hat er zugesagt, auch durch solche Täler. Und das Ziel lohnt sich für jeden. Sogar für die Sklaven, die wir Gott sei Dank heute alle nicht mehr sind. Wir hier, die wir hier sitzen oder zuhören, sind es nicht. Gott sei Dank. Aber selbst in so einer Situation lohnt sich's noch. Und wir hatten vor ein, zwei Wochen bei uns jemand von Open Doors und mich erschüttert das immer wieder. Wenn ich mich darauf einlasse und mir vorstelle, wie die Situation ist, dann denke ich mir, wie halten die das nur aus? Ich denke, da ist ein Geheimnis drin, dass Gottes Geist in den Schwachen mächtig ist und er sie tröstet mit einer Form, die wir nicht nötig haben, die wir vielleicht nicht kennen. Aber er bringt sie durch. Und vielleicht sind es gerade diese Verse, die für sie leuchten. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Was für ein schöner Vers. Wenn man weiß, was es ist, wenn da was leuchtet. Wenn ich mich darauf freue, wenn ich sage, diese Situation, wo Gott vor mir steht und ich vom Glauben zum Schauen komme und er ist noch viel lieber, als ich es mir vorstellen kann und ich spüre das. Und er wischt den letzten Schmerz aus meinem Gesicht. Und er ist weg. Das ist wunderbar. Ich stelle mir auch vor, dass ich im Paradies über irgendwelche Blumenwiesen renne, in keinen Kaktus trete, keine Silberdistel oder was auch immer. Also ich weiß ja nicht, wo ihr hinkommt. Von der neuen Welt weiß man ja nicht so viel, nicht? Die einen gehen in die goldenen Gassen Jerusalems. Ich glaube, das Ich bin in der Abteilung mit dem Paradiese. Ich kann mit den goldenen Gassen nicht so viel anfangen. Aber vielleicht sagst du, oh, da ist alles sauber und alles glänzt und alles ist so wertvoll. Beides ist ja richtig, beides ist biblisch. Ich glaube, unsere Seele wird aufatmen. Der eine auf den goldenen Gassen, der andere auf der Wiese, wo auch immer. Wir werden es sehen. Was? Gänseblümchen. Vielleicht nehmen wir Samen mit. Dann lacht der Engel oben und sagt, brauchst du nicht, haben wir alles. Ja, man darf sich freuen. Also das ist gut, wenn wir uns freuen. Ich lebe gerne und ich freue mich auf das Große, weil Gott es so groß beschrieben hat, dass ich sage, das will ich sehen, da will ich dabei sein. Ja, in diesem Vers, wer jedoch Unrecht tut, ist ja auch noch eine Warnung, wird den Lohn für sein Unrecht erhalten. Vielleicht noch ganz kurz, was ist denn Unrecht? Unrecht ist nicht so das häufige Wort, nicht? Meistens haben wir Sünde, aber auch da muss man ja sagen, was ist es? Ich glaube immer, wenn wir etwas tun, was Gott nicht gefällt, dann ist es Unrecht, dann ist es Sünde. Und damit man da nicht reintappt, hat Gott eigentlich sehr viel, sehr klar gesagt. Man hat gesagt, das ist gut, das ist schlecht. Die 10 Gebote, das höchste Gebot und ganz viel Hinweise. Und wenn ich dann nicht weiß, wie ich mit dem Fernseher oder mit dem Computer umgehen soll, weil es den in der Bibel noch nicht gab, kann ich das, was er mir gesagt hat, anwenden. Denn ich glaube, Gott möchte, dass wir wissen, was gut ist und was schlecht ist. Und Unrecht ist immer dann, wenn ich ihm nicht folge. Also Unrecht ist nicht nur, wenn ich das Böse tue, ja, also eifersüchtig bin oder irgendwas da, die 10 Gebote, ne? Jesus hat sie ja, hat ja gesagt, auch die kleinen Bosheiten sind schon böse. Wenn ich mit einem schimpfe, nicht? Und nichts nutze und so. Genau, also nicht nur das, sondern ich glaube, wo ich persönlich, ihr könnt euch mal prüfen, wie es bei euch ist, am meisten gefährdet bin, das ist, dass ich das Gute nicht tue. Dass ich lieblos bin an einer Stelle, wo Jesus sehr wahrscheinlich liebevoll gewesen wäre. Das ist das, wo ich am meisten bewusst merke, hier brauche ich Jesu Vergebung. Das ist so nicht richtig gewesen. Also beides, ne? Das höchste Gebot ist ja nicht, du sollst nicht, sondern liebe deinen Nächsten. Genau, also Unrecht haben wir hier drin. Und ich glaube, je länger man mit Jesus unterwegs ist, kann man da ein Gefühl für entwickeln und dann ist die lebenslange Herausforderung, setze ich das um? Oder bin ich manchmal so zornig oder so niedergeschlagen oder so deprimiert, dass ich es nicht kann? Ich glaube, da ist Vergebung leichter zu kriegen oder nicht will. Aber damit wird Gott auch fertig. Das ist seit Adam und Eva ein Problem mit uns. Und er hat uns trotzdem nicht fallen lassen. Das eine ist, dass man versucht, in diesen guten Grenzen Gottes zu leben. Das andere ist, wofür ich so dankbar bin. Ich brauche seine Vergebung. Und ich glaube, wir brauchen sie alle. Wer Unrecht tut, ist erstmal getrennt von Gott. Die Hängematte Jesu ist nicht begehbar. Aber ich kann jederzeit zu Jesus kommen. Und dann ist der Weg wieder frei. Das ist die gute Nachricht. Wenn die gute Nachricht lauten würde, ich sage euch alles, ihr müsst es nur halten, dann wäre sie gar nicht gut, weil das schafft ja keiner. Die gute Nachricht ist, Gott sagt, es ist was Gutes, wir dürfen es probieren. Und ja, es ist gut, wenn wir möglichst wenig falsch machen. Und dann ist Jesus auch für mich gestorben, auch für mich fromm. Und ich habe Vergebung für meine Lieblosigkeiten und was auch immer du in deinem Leben entdeckst. Unrecht. Genau, ich meine, der Text dürfte weitergehen, auch wenn hier ein neues Kapitel anfängt. Wir lesen jetzt mal den Anfang von 4. Da steht, ihr Herren, behandelt eure Sklaven fair und gerecht. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Seid treu, ausdauernd und wach im Gebet und Dank an Gott. Vergesst auch nicht, für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen, für die ich auch im Gefängnis bin. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Jede Menge Anweisungen, man merkt, das geht ziemlich schnell über. Ich glaube, der Text, der sich wirklich nur auf die Herren bezieht, ist relativ kurz. Entweder mit dem Vers 2 oder ohne ihn und der Rest sind einfach Anweisungen an alle Christen. Und was mir am Anfang einfach aufgefallen ist, behandelt eure Sklaven fair und gerecht. Das heißt, er gibt gar nicht so eine Liste an Anweisungen, was er alles machen muss, sondern er stellt eigentlich Werte in den Raum. Er sagt, versucht als Herr, auch wenn ihr die Mächtigeren seid, gute Werte Christi umzusetzen in eurem Leben. Er hat jetzt hier fair und gerecht und ich glaube, Werte sind etwas, ich habe die Diskussion erst vor 10, 15 Jahren bewusst wahrgenommen, dass man gesagt hat, eine Gemeinde sollte Werte haben und lass uns doch Werte geben, die wir gemeinsam hochhalten, wonach wir leben. Und ich habe mit der Zeit entdeckt, wie wertvoll das ist, dass man weiß, was meine Werte sind. Weil dann muss ich nicht jede Einzelfrage klären, sondern sagen, ich will immer ehrlich sein. Ist bei mir ein persönlicher Wert, ja? Dann brauche ich nicht 1000 Einzelanweisungen. Denn wer weiß, wenn es um irgendwas geht, Wahrheit oder nicht, ich werde immer das sagen. So als Beispiel, ja? Und es ist gut, wenn man ein paar Werte setzt in seinem Leben, wenn man welche hat. Zum Beispiel Zuverlässigkeit. Das ist eine alte deutsche Tugend, nicht? Das könnte so ein Wert sein. Wenn ich was zusage, dann mache ich es auch. Und wenn es wirklich total daneben geht, dann melde ich mich so schnell wie möglich, entschuldige mich und erkläre das. Zuverlässigkeit. Das ist auch was, worauf ein Miteinander, dass der andere mir vertrauen kann, aufbauen kann. Aber es gibt, glaube ich, über 100 so einer Wörter, die man setzen kann. Also es können ganz viele Werte sein. Es ist aber wertvoll, wenn du welche hast und sagst, danach lebe ich. Das soll bei mir so sein. Dankbarkeit. Also ich habe schon als relativ junger Pastor bei Hausbesuchen mich gewundert, dass viele Christen, die lange im Glauben sind, so ausgeglichen wirken. Und dann besuche ich eine Frau und ich weiß, die hat jeden Tag Schmerzen, ist seit über 20 Jahren verwitwet. Und dann frage ich sie, wie es ihr geht. Ich weiß, sie hat Schmerzen. Dann sagt sie, ich bin dankbar oder ich bin zufrieden. Dann denke ich mir, boah, ehrlich gesagt habe ich gedacht, das möchte ich auch lernen. Ich möchte auch mal so antworten, weil dass die Zipperleins kommen, das weiß ich schon. Ein paar habe ich schon, werden mehr. Ja, also so ein Wert, dass ich zufrieden oder dankbar bin, dass ich vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, steht in dem Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder dieses, lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Eines Tages werden wir bei Gott sein und er wird alle Tränen abwischen. Dankbar. Die Brücke ist kaputt, aber ich habe Jesus, ich komme rüber. Dankbarkeit. Und wenn ich dann wirklich Schmerzen habe, wenn trotz Gebet ein Handicap nicht mehr weggeht, das trifft die meisten an irgendeiner Stelle. Ich glaube an die Wirksamkeit von Gebet, aber Gott nimmt uns nicht aus dem Prozess des Älterwerdens raus. Wir alle sind auf diesem Weg. Manche haben Vorsprung, aber wir sind alle auf diesem Weg. Und ich glaube, wenn man erst mit 80 anfangen will, dankbar zu sein, das ist aussichtslos. Ich versuche es jeden Tag. Es ist einer meiner Werte. Fair und gerecht sind sicher auch gute Werte. Nehmt das als Anstoß mit. Es gibt ein paar Dinge in meinem Leben, die will ich umsetzen, die will ich, dafür entscheide ich mich, die will ich einstudieren, die will ich im Leben einbauen. Wenn ich handle, jeden Tag sollen die vorkommen, dann werden sie nämlich fest, dann wachsen sie. Genau. Also Werte haben wir hier gesehen und die Frage einfach, habe ich auch Werte? Gibt es etwas, worauf ich aufbaue in meinem Handeln, worauf sich andere verlassen können? Letztlich ich auch. Und das Schöne ist, dann wächst auch was. Also die Dankbarkeit ist, ich bin sicher, dass das was ist, was wächst, was nicht vom Himmel fällt und einfach da ist. Und es lohnt sich, da zu investieren. Genau. Und in Vers 2, hier steht in meiner Übersetzung, seid treu, ausdauernd und wach im Gebet und im Dank an Gott. Im Dank, ausdauernd und wach, das ist, glaube ich, schon sein Hinweis, weil er weiß, wie wichtig diese Dankbarkeit im Herzen für uns ist. Aber wie ist man denn treu? Wie ist man treu? In der Elberfelder steht an der Stelle, haltet fest. Und ich denke, meine Übersetzung hat das versucht umzusetzen. Was heißt denn festhalten? Treu sein, es immer wieder machen, es weiterverfolgen. Genau. Ich glaube, Treue hat wieder was mit Verlässlichkeit zu tun in der Beziehung, Gott gegenüber, aber auch gegenüber Menschen. Aber hier in dem Zusammenhang heißt es ja, wir sollen treu sein im Gebet und treu sein im Dank. Und wie geht das? Ja, das Gebet übersieht man so leicht. Die Antwort war hier, dass man auch im Tagesablauf eine feste Struktur hat und feste Zeiten fürs Gebet oder Gelegenheiten, immer nach dem Essen oder immer so eine feste Struktur. Das hilft total. Ja, vielen Dank. Das ist eine Hilfe, um treu zu sein. Manche kleben sich auch was auf den Spiegel. Also ich tauche mindestens zweimal, wahrscheinlich eher fünfmal am Tag am Badezimmerspiegel auf, aus verschiedenen Anlässen. Und was da steht, würde ich ja jeden Tag wiedersehen. Habe ich eine Zeit lang gemacht, ist auch so ein Hinweis. Aber die Frage ist, treu sein, ich glaube, jeder kann sich etwas darunter vorstellen, aber wie verliert man es im Alltag nicht? Wie geht es nicht verloren? Und da sind Strukturen, Frühaufsteher zum Beispiel, die sagen, bevor ich irgendwo hingehe, morgens nutze ich die Stille im Haus und die Stille in meiner Seele und rede mit Gott. Da sind viele Verheißungen drauf, das ist was ganz Tolles. Nicht als Pflicht, Nicht, dass ich denke, wenn ich ohne stille Zeit aus dem Haus gehe, dann rutsche ich bestimmt draußen aus oder irgendwie so. Ja, also nicht so pflichthaft gesetzlich, aber es liegt ein Segen drauf. Und ich gehöre nicht zu den Frühaufstehern und ich habe sehr regelmäßig eine Zeit am Vormittag, wo ich das nachholen kann und für mich geht das so auf. Wenn ich zu früh aufstehe, dann bin ich einfach nicht da. Das habe ich auch schon probiert, das klappt bei mir nicht. Meine Mutter hat mal gesagt, also ich weiß nicht, was du mal wirst, aber Bäcker wirst du nicht. Und sie hatte recht. Ja, also die Strukturen können unterschiedlich sein, aber wie helfe ich mir, dass ich treu bin? Und Gebet ist einfach eine Sache, die man sehr, sehr lange kann im Leben, wenn körperliche Kräfte, wenn auch geistige Anspannung nachlässt, aber beten kann ich immer noch. Beten ist auch Reden mit meinem Herrn und Heiland. Das ist nicht nur die Fürbitte. Man muss nicht denken, ich bin jetzt da wertvoll und ich bete für. Wir hatten einige Anliegen von Menschen, die es gut ist, wenn man sie im Blick hat. Aber Gebet ist auch, ich komme vor meinen Herrn. Und Gebet ist sogar auch, ich höre auf ihn. Meine Erfahrung ist, dass er ziemlich oft durch die Bibel redet. Also eher, dass ich, als dass ich einen Gedanken in den Kopf kriege oder ein Bild, durch das Gott zu mir redet, passiert es mir, dass ich in der Bibel lese und dann der Bibelvers, irgendwas, Kolosser, ja, in mein Herz spricht und ich den Eindruck habe, jetzt gibt mir Gott einen Hinweis für mein Leben, das ist für mich. Aber ich mache uns Mut, dass wir so still werden, dass wir auch hören können, dass wir mal versuchen, nichts zu sagen, damit auch Gott zu uns reden kann und nicht nur wir reden und dann zack, gehe ich wieder. Das wäre schade. Also seid treu und ausdauernd und wach im Gebet und im Dank an Gott. Ein guter Vers, wir haben ein bisschen überlegt, was es bedeutet und wie wir es umsetzen können. Und jetzt kommt die Fürbitte in Vers 3, vergesst auch nicht für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und so weiter. Da sind zwei Sachen drin. Das eine ist, Fürbitte ist was total Wertvolles. Einmal, weil der Mensch ohne Gott, also man muss sich ja mal überlegen, die Schlange, was war ihre Versuchung? Es war ja nicht der Apfel, also steht ja nicht drin, dass ein Apfel war. Es war ja nicht diese eine Frucht, die so besonders war. Die lebten ja im Paradies. Ich denke, da waren 50 exzellente Früchte. Ja? Es war nicht das Problem, dass er die eine nicht essen konnte, sondern die Versuchung war, was die Schlange gesagt hat. Ihr werdet sein wie Gott und selbst entscheiden können, was gut und böse ist. Ihr braucht Gott gar nicht mehr. Dann könnt ihr ohne den. So, ja? Das war ein Vertrauensbruch. Und ich glaube, ein Wort, was nicht in der Bibel steht, aber was total biblisch ist aus dem Zusammenhang, ist Egoismus. Der Mensch wollte selbst. Und seitdem drehen sich die Menschen um sich selber. Egoismus ist, glaube ich, eine klassische Krankheit. Wir sagen im Volksmund, jeder ist sich selbst der Nächste. Das stimmt ja erstmal, niemand ist so nah an mir wie ich selber, ne? So rein, wenn man versucht irgendwie zu messen oder so. Aber das drückt doch diesen Egoismus aus. Und Fürbitte, da habe ich nichts von. Das ist für andere. Das ist schon ein ganz schöner Schritt raus aus dem Egoismus. Ich bete nicht nur, Herr Jesus, ich möchte, dass heute die Sonne scheint, dass mein Einkauf klappt, dass ich keine Schmerzen habe. Ich. Ja? Nein, ich sage, oh, ich weiß ja von Leuten, denen es schlechter geht als ich. Und für die bete ich. Das ist gut. Das ist gut für meine Seele. Weil der gefallene Mensch ist egoistisch. Fürbitte. Und das andere ist, das Anliegen, was Paulus hier hinschreibt, das ist ja Evangelisation. Er will die Botschaft weitergeben. Vergesst nicht für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen, für die ich im Gefängnis bin. Und ich glaube, dieser Auftrag hat nie aufgehört. Ich glaube, dass wir in unserer Art der Frömmigkeit das so ein bisschen angefangen haben zu übersehen, so ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Eine Gemeinde gibt's, um Gott zu loben. Das machen wir, Gott sei Dank. Ich freue mich schon aufs Lied am Schluss. Mich spricht einfach Musik an. Es ist auch eine Funktion, dass wir einander begleiten. Wir sind miteinander auf dem Wege Jesus nach. Aber wir haben eine Funktion in der Welt. Wir sind das Licht auf dem Berge. Wir sind der Botschafter an Christi Stadt. Und nicht nur der, der die Gabe der Evangelisation haben. Wir haben ja mal so Gabenkataloge gemacht und dann heißt es je nach Erhebung, 10-15% haben die Gabe. Ich habe schon gemerkt, ich habe sie nicht, also bin ich raus. So geht das nicht. Jeder ist ein Zeuge. Jesus sagt zu den Jüngern, nicht zu einer speziellen Evangelistenschule, sondern einfach zu allen, die da vor ihm sind, ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt nicht mal, bemüht euch so gut, wie ihr könnt, sondern er sagt, es wird so sein. Wer Christ ist, wer den Geist Jesu in sich hat, der wird mein Zeuge sein. Und ich bin davon überzeugt. Ich bin ja nun Berliner. Die sind dafür bekannt, dass Berliner schnell und viel reden können. Ja, ich fürchte, ich bin auch so einer. Ja? Und ich glaube, es gibt stille Menschen, die überfahre ich völlig. Wenn ich denen von Jesus erzähle, dann sagen die nur, wann geht der wieder? Aber vielleicht bist du ein Stiller und ihr verbringt viel Zeit schweigend. Und wenn du auf deine Weise, so wie es für dich gut ist, deinen Glauben bezeugst, du hast ja einen, erreichst du vielleicht den Menschen, an denen ich nie rankomme. Ich glaube wirklich, dass jeder Christ ein Zeuge ist, nicht nur die, die gut schwätzen können. Und deswegen hier, er sagt, betet für uns, die wir in dem Auftrag unterwegs sind. Und ich glaube, wenn man älter wird, dann merkt man, ich lerne nicht mehr viel Neue kennen, ich komme nicht mehr so viel raus, vielleicht höre ich nicht mehr so gut, die Jugend redet mir zu schnell, ich habe auch den Eindruck, meine Kinder reden schneller als ich. Ja, aber ich bin ja weiter Teil der Gemeinde, wenn ich für die bete, wo ich weiß, die sind unterwegs. Das sind nicht nur Missionare irgendwo. Es ist gut, wenn wir Missionare unterstützen, aber das ist doch eigentlich jeder. Wenn eure Kinder irgendwo in einer Firma sind, in einer weltlichen, sie sind da Botschafter an Christi Stadt und ihr könnt für sie beten. Unsere Gemeinde als solches, sie soll diese hier, die soll Licht sein für Böblingen. Sie ist es auch, aber die Frage ist, wie stark leuchtet das Licht? Und da können wir für beten. Wir können auch drüber reden. Ich bin begeistert von der Reihe, die wir haben mit dem Evangelium. Da tauche ich hier ja auch hin und wieder auf, aber euer guter Pastor kommt auch zu uns und der Steven aus Schöneich ist auch unterwegs. Ich bin so froh, dass wir uns dieses Themas annehmen, dass wir einfach darüber mal wieder reden. Das Evangelium verstehen ist total wichtig. Wie kann ich mich über was freuen, was ich nicht verstanden habe? Also neu sagen, was ist denn daran so wertvoll? Wir haben es heute auch gemacht. Überlegt, was ist das himmlische Erbe? Was ist denn an der Botschaft so gut? Dann erleben. Ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht Werkzeuge sucht, dass er sagt, du zu allen deinen Nachbarn, sondern dass er uns immer zuerst beschenkt. Ein sehr weiser Mann hat mal gesagt, das war der Bernard von Clairvaux, ein Abt, einer der ersten Leiter der Zisterzienser, vor fast 1000 Jahren hat er gelebt. Und der hat mal zu einem Freund gesagt, bist du Kanal oder bist du Schale? Und ich habe schon Christen gehört, die gesagt haben, ich möchte ein Kanal von Gott sein. Ich möchte, dass es alles direkt zu den Menschen fließt. Und dieser weise Mann, Leiter für viele Menschen, der hat wirklich viel bewegt, der sagt seelsorgerlich in einem Brief, den es bis heute gibt, zu dem anderen, er sagt, ich wünsche dir, dass du Schale bist. Eine Schale gibt das weiter, was überfließt. Und er sagt, so ist Gott zu uns. Und vielleicht erinnert ihr euch, auch in Mollbronn steht so ein Brunnen, diese Schalenbrunnen, wo sich eine nach der anderen, die Mönche haben da eine Botschaft gesehen. Und ich möchte Schale sein. Und das Bild gefällt mir so. Aus meiner Fülle werden andere gesegnet. Also das Evangelium erleben. Erleben, dass es mich reich macht, dass ich voll bin. Und als dritter Schritt über das Überlaufen reden. Wie geht es denn weiter? Das ist ein gutes Thema. Ich freue mich, dass wir da auch als mehrere Gemeinden gemeinsam unterwegs sind. Also er sagt, vergesst nicht für uns zu beten. Nicht, weil ich jammer, ich bin im Gefängnis. Das erwähnt er nur am Schluss. Er sagt auch gar nicht, betet, dass ich freikomme. Er betet, dass durch ihn das Evangelium weiterläuft. Und wenn er im Gefängnis ist, dann halt im Gefängnis. Er ist wirklich bewundernswürdig fokussiert, dieser Paulus. Und Ich bete, dass die Gemeinde, in der ich mitlebe, Dagersheim, ein Licht für Dagersheim ist. Und ich ermutige euch zu beten, dass die Gemeinde, in der ihr seid, ein Licht ist für eure Nächsten. Die Menschen brauchen so dringend dieses Licht. Genau. Ich gucke immer auf die Uhr, dass wir so einigermaßen einig werden. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Vers 4, selbstredend. Nicht? Er hat sehr konkrete Anliegen. Vielleicht merkt er, dass er manchmal zu kompliziert denkt. Nicht? Seine Briefe waren ja berühmt dafür, lange Schachtelsätze. Und dann sagt er, betet dafür, dass ich es klar verkündige. Ich kenne meine Schwäche, betet für mich. Genau, und die letzten zwei gehen richtig in diese Richtung, die letzten zwei Verse 5 und 6. Da merkt man richtig, wie Paulus selbstverständlich davon ausgeht, dass jeder Christ ein Zeuge ist. Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen. Ja, warum denn? Und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Wisst ihr was? Über diesen Vers musste ich schon Buße tun. Ich habe gemerkt, dass ich komme ganz gut mit Menschen ins Gespräch. Und dass ich sehr gut mit meinem Nachbarn über das Wetter reden kann oder über den Garten. Und dass ich mich verdrücke, auch über den Glauben zu reden. Und das ist so schade. Ich kenne Menschen und ich fange auch an, so zu beten. Und es ist besser geworden, Gott sei Dank. Die beten andersrum. Die sagen, Gott, wenn ich jetzt wieder mit ihm am Gartenzaun rede und wir reden vielleicht über das Wetter, schenk doch, dass das Gespräch mir eine Wendung gibt, wo es nicht aufgesetzt, nicht übergestülpt wirkt, dass ich was vom Glauben sagen kann. Und dann erzählt er vielleicht was von der Sorge vom Kind, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, dass ich den Menschen anbiete zu beten. Meinem Nachbarn sage ich, hey, ich bin ja Christ, soll ich für deinen Sohn, über den du dir Sorgen machst, beten? Und dann bete ich mit ihm am Gartenzaun und die Leute kriegen feuchte Augen manchmal und sind so dankbar. Also nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Und das ist schon eine Frage nach meinem Fokus. Suche ich nach einer Gelegenheit, dass ich ihn bezeugen kann oder hoffe ich, dass er es nicht anspricht? Zu meiner Schande muss ich sagen, das Letztere hat eher auf mich zugestimmt, gepasst, leider. Genau, also lassen wir uns das von Paulus sagen, seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ich sag dir mal was. Deinem Nachbarn, der Jesus nicht kennt, nützt das gar nichts, wenn er sagt, mein Nachbar, der Carsten, das ist aber ein netter Mensch. Was will er denn damit machen, wenn er vor dem Herrn Jesus steht? Also wenn du nur freundlich bist und verheimlichst, dass du die Kraft für dein Leben von Jesus hast, das nützt deinem Nachbarn gar nichts. Er muss wissen, wo du die Kraft her hast, wo du die Freude her hast, warum du dankbar bist, obwohl auch deine Kräfte nachlassen. Dann hilft es deinem Nachbarn. Da muss er mal gucken, was er daraus macht. Aber das andere ist ihm ja keine Botschaft. Also ich möchte nicht, dass die Leute sagen, der neue Pastor ist aber ein netter Mann. Also ich freue mich, wenn sie das finden. Aber ich möchte, dass sie wissen, wo meine Quelle ist. Denn das hilft ihnen. Dann bin ich Zeuge. Dann müssen sie selber gucken, will ich das auch oder nicht. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Wir hatten bei uns im Februar den Uli und die Esti Probst. Und die haben uns geraten, überleg dir in 3 Minuten, wie du erklären kannst, was für dich das Evangelium ist, die gute Botschaft. Und dann hat er gesagt, überlegt euch Stichworte, schreibt euch das auf und wenn ihr spazieren geht, wiederholt das. Ich habe an mir gemerkt, ich bin ein, zwei Mal in meinem Leben in diese Situation gekommen, dass mich jemand fragte und ich fing an zu stottern. Und das eine Mal klang es blöd und das andere Mal war es viel zu lang, dann hat er keine Lust mehr gehabt. Es ist nicht so leicht, in höchstens 3 Minuten zu sagen, warum ich glaube, warum ich daran festhalte über die Jahrzehnte, obwohl es ja keiner sehen kann. Jedenfalls erstmal nicht. Ich sehe schon Gott handeln in meinem Leben, aber niemand kann ihn sehen, ne? Also, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten könnt. Ja, das ist, glaube ich, das Ende unserer Verse. Da könnte man noch mehr zu sagen, aber ich glaube, wir können schon mal was mitnehmen. Ne? Ich glaube, es ist wirklich praktisch und ich habe ja gesagt, die Überschrift für mich ist alles mit Gott tun. Und ich glaube, wir sind ermutigt von Paulus, dass das gut ist, wenn wir das tun. Und Paulus erklärt uns auch, warum. Dieses Ziel, was er vor Augen malt und warum es gut ist, wenn wir in dem Auftrag Jesu leben. Und dafür wird uns Gott auch immer alles geben, was wir brauchen. Davon bin ich überzeugt. Wir sind ja nicht ohne ihn unterwegs. Wenn du wieder mit deiner Nachbarin redest und du siehst keine Menschenseele, du kannst ganz sicher sein, Jesus ist dabei, denn er wohnt ja in dir. Wir sind auch in dieser Situation nicht alleine. An einer Stelle hat Gott mal versprochen, wenn ihr unverhofft in eine Situation kommt, wird Gott euch die richtigen Worte geben. Da geht es um Gericht und um Rechenschaft. Ich bin sehr trotzdem für das Üben, aber wir haben dieses Versprechen, dass Gott mit uns ist. Wenn wir seinen Willen tun, wenn wir auf seinem Weg leben, dann sind wir nicht alleine. Soll ich hier noch ein Gebet sprechen? Ja. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir eine gute Botschaft verkünden können und dass diese Verse, die richten sich an Sklaven und ihre Herren, aber sie sind so aktuell, weil wir finden auch unser Leben drin. Denn auch wir stehen in dieser Situation als Menschen in vielen Beziehungen und ich danke dir, dass du da hineinredest und uns ermutigst, nach deinem guten Wort zu leben und dass du uns vor Augen malst, warum das gut ist und dass wir auf einem guten Wege sind und dass du dabei bist. Ich danke dir von Herzen dafür und ich danke dir besonders über den Moment, wo wir gemeinsam darüber nachdenken konnten, was das himmlische Erbe ist. Ich lebe gern in dieser Welt, aber ich freue mich so sehr darauf, was du für uns bereitet hast. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir für jeden, der an dich glaubt, der diese lebendige Hoffnung in sich hat, der mit dir lebt, der Ja zu dir gesagt hat und daran treu festhält. Danke, dass wir gemeinsam auf dem Wege sind. Und Herr, uns bewegen unterschiedliche Dinge und wir legen sie jetzt gemeinsam in die Worte, wie du sie deine Jünger gelehrt hast. Und wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.